Die Gäste sind jetzt hier im Studio, Stefanie Goska und Matthias O. Schneider. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Ihr seid aus Berlin angereist für die Premiere von Gift, eine Ehegeschichte. Das ist ja auch eine logistische Herausforderung und nicht alltäglich, dass zwei Schauspieler von außerhalb anreisen und dann mal kurz hier einspielen. Wie hat das alles, wie ist es zustande gekommen? Dürft ihr beide eure Variante erzählen?
Ja. Das ist ganz einfach. Wir kennen uns aus früheren Zusammenhängen. Wir haben zusammen gespielt in Augsburg. Das ist jetzt ein paar Mai-Monate her. Ne? Wie lang?
Bis 2007. Ja. Da war der Axel Krause, der jetzt hier Intendant am Zimmertheater ist, war damals auch in Augsburg. Wir, Matthias und ich, waren in Augsburg und der Regisseur des heutigen Abends, Frank Siebenschuh, war auch in Augsburg engagiert. So.
Aber das wieder aufleben zu lassen, da muss ja schon eine engere Freundschaft oder auch nicht nur eine Geschäftsbeziehung dahinter stecken.
Ja, das kann man so sagen. Also wir haben uns natürlich auch in Augsburg schon nicht nur sind wir uns als Kollegen begegnet, sondern sind uns eben auch freundschaftlich nahe gekommen. Und bei Steff und mir ist es ein bisschen noch mehr. Wir leben jetzt eben beide in Berlin, haben beide kleine Kinder und wir sehen uns häufig und feiern dann und wann mal Silvester zusammen oder Ähnliches. Und so ist das, so reden wir eben häufig zusammen und reden natürlich auch über das, was wir aktuell gerade so tun und was wir so für Gedanken im Kopf haben, was uns umtreibt. Ja, und so redet man sich eben manchmal an solche Dinge heran.
Aber es ist ja trotzdem dann schwierig, das auch umzusetzen.
Ja.
Logistisch im Alltag von viel beschäftigten Schauspielern.
Das war tatsächlich auch richtig verrückt. Also es war wirklich so sehr unüblich für, wie sonst Theaterproduktionen entstehen. Also es war wirklich ein Entwurf, eine Idee, dass man zum Beispiel, normalerweise würde man 4 bis 8 Wochen kontinuierlich an einem Stück arbeiten, hätte im Anschluss dann eine Endprobenwoche und Premiere, dann die Vorstellung. Und wir haben es wirklich so gemacht, dass wir uns wöchentlich von Montag bis Mittwoch zu kinderfamilienverträglichen Zeiten getroffen haben. Also von 9 bis 3 geprobt haben. Frank ist immer aus Dresden angereist. Also wir haben in Berlin geprobt. Wir haben in Berlin geprobt, haben uns da Räume angemietet, haben 3 Tage die Woche geprobt, den Rest der Woche irgendwie den Haushalt geschmissen.
Genau, die Wäsche gewaschen, ja, genau.
Und dadurch hat sich auch der Probenprozess relativ lang gezogen. Also wir haben wirklich, unser erstes Treffen war Ende November. So, und dann sind Feiertage, dann sind Kinder krank, dann hat Frank was anderes Wichtiges zu tun und so zog sich das und war aber auch eben genau die Herausforderung, die wir hatten, immer wieder anzufangen, immer wieder einzusteigen. Dann wäre man gerade richtig drin gewesen, dann war schon wieder Mittwoch. So.
Wie seid ihr auf Gift gekommen? Wie ist die Auswahl des Stückes dann mit euch, auf euch gefallen?
Axel ist schuld eigentlich.
Ja, also erstmal hat's so angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir beide würden gerne mal wieder was zusammen machen.
Genau, wir wollen unbedingt was zusammen machen und wir wollen mit Frank was machen.
Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir machen ein 2-Personen-Stück, davon gibt's unendlich viele. Und dann haben wir auch einige von den unendlich vielen, haben wir dann auch so uns zur Brust genommen.
Überraschenderweise aber nicht unendlich viele gute,
muss man auch dazu sagen. Und dann, ich habe an irgendeinem Punkt gesagt, weißt du, wenn wir uns jetzt schon so ein Klavier ans Bein binden und also so einen unglaublichen Aufwand betreiben, dann möchte ich eigentlich gerne was machen, was mit uns zu tun hat, mit unserer Lebenssituation, wie wir in den Zusammenhängen, in denen wir stecken, also das heißt, wir sind
eine Ehegeschichte.
Wir sind beide verheiratet, unsere Ehepartner sind beide stark berufstätig, wir sind zu Hause, kümmern uns um die Kinder, um den Haushalt und nebenbei haben wir so eine Produktion gestemmt. Und Ich habe gesagt, ich möchte, dass wir was machen, was auch mit unserem Alter zu tun hat, in der Phase, in der wir uns befinden. Und ja, irgendwann sind wir, hat nee, Axel...
Es war eigentlich so, es war ganz absurd. Ich habe in Tübingen im Oktober ein Gastspiel gemacht und habe im Anschluss an, also im Zimmertheater auch, und habe im Anschluss an die Vorstellung Axel gefragt. Ich habe gesagt, du, Matthias und ich, wir wollen was zusammen machen. Du liest doch Stücke, du hast doch bestimmt irgendwo deinen Stapel und hast doch, da ist doch was dabei. Der hat ganz kurz überlegt und sagt, ja, eins habe ich gerade beiseite gelegt, das kriegen wir so nicht hin in diesem Jahr mit der Besetzung, mit der Zeit. Guckt euch mal das an. Und das war Gift.
Und das war's dann?
Das war's dann, ja. Also es ist ein Stück, was man beim ersten Lesen, was einen schon stark erwischt, mitnimmt, ja, genau.
Gib mal kurze Zusammenfassung, gib dir einen Überblick, damit die Hörenden wissen, wovon wir reden. Worum geht's? Zwei-Personen-Stück, ein Ehepaar?
Ein ehemaliges Ehepaar trifft sich nach 10 Jahren.
9 Jahre.
Das war Text. Das ist genau der Streit. Ja. Einer der Streitpunkte. Also trifft sich nach 9 bis 10 Jahren wieder unter, wie viel darf man verraten? Unter merkwürdigen Umständen, wenn man es sehr so.
Sie treffen sich auf einem Friedhof, weil offensichtlich müssen da wohl irgendwelche Gräber umgebettet werden.
So.
Und am Anfang weiß man noch nicht so viel, was da jetzt eigentlich
Sache ist.
Wer da denn liegt oder was da Sache ist. So.
Was man dann relativ schnell rausfindet, ist, dass die beiden eine Geschichte miteinander haben und dass sie sich lange nicht gesehen haben. So.
Ja. Und ich glaube, um das jetzt auch nochmal interessant zu machen für die Zuhörer, so viel darf man, glaube ich, verraten. Man kriegt dann relativ schnell mit, dass der Sohn umgebettet werden muss.
Der gemeinsame Sohn, ja.
Der gemeinsame Sohn. Und im Verlaufe des Stückes erfährt man dann, was da alles passiert ist und was aber auch nach dem Tod des Sohnes eben auch nicht passiert ist. Und das kann man sehen, das wird im Grunde genommen in dieser Zeit, dieser Zeitraumkonstante, in der das Stück spielt, nachgeholt.
Ein Nachmittag auf dem Friedhof? Oder sind es mehrere Treffen?
Nein, es ist ein Treffen, tatsächlich eins. Und da wird eben dann über diese vergangenen Situationen gesprochen.
Viel schmutzige Wäsche?
So besonders schmutzig ist sie gar nicht. Also sie ist sehr tiefgehend. Es wird jetzt nicht, es ist natürlich, sagen wir mal so, es ist natürlich ein Ehedrama, wie es derer viele gibt, in der Art von, wer hat Angst vor Virginia Woolf, wenn man damit mal anfängt und so weiter. Aber da bei Virginia Woolf zum Beispiel wird viel dreckige Wäsche gewaschen, ja. Da geht es nochmal, wer hat wen wann wie beschissen und so weiter und so fort. Das ist hier bei
nicht
uns
der Punkt,
nicht
nee.
Der Punkt, darum geht es auch nicht eigentlich. So.
Sondern?
Ja, es geht über die emotionalen Untiefen einer vergangenen Beziehung und wie man zu seiner Zeit damit umgegangen ist oder eben nicht umgegangen ist und welche starken, tiefliegenden Verletzungen geblieben sind und nie besprochen wurden und welche natürlich noch verschärfenderweise durch den Tod des Sohnes entstanden sind.
So würde ich das auch sagen. Ich würde nicht sagen, dass es in erster Linie ein Stück über ein totes Kind ist, sondern ich würde es tatsächlich eher beschreiben als eine der schlimmstmöglichen Situationen, in die ein Paar überhaupt kommen kann. So, aber Betonung eben auf ein Paar. Und was, ja, welche Umgangsmöglichkeiten gibt es? Wie setzt man sich miteinander, mit dem Geschehen, auseinander so.
Kann ja dann fast sich vorstellen, ohne den Kindstod wären die vielleicht ja auch nicht auseinandergegangen.
Das ist eine gute Frage, weiß man nicht.
Genau.
Und das ist wirklich, genau das ist eigentlich der Punkt. Das ist das Spannende daran.
Was macht es mit den Menschen dann auch, diese Erfahrung? Wie habt ihr euch euren Figuren angenähert?
Puh. Ja, also natürlich gibt es erstmal ganz persönliche Erfahrungen. So. Also persönliche Erfahrungen, die eigentlich jeder Mensch hat, von Abschied. Und das, also Abschied in jeder Form. Also das kann der Tod einer geliebten Großmutter sein, wie man sich annähert, was das bedeutet, was das mit einem macht. Ich persönlich bin in zweiter Ehe verheiratet. Ich habe zwei erwachsene Kinder und zu der Trennung seinerzeit habe ich eine für mich sehr dramatische, schlimme Abschiedserfahrung gemacht. Und das sind persönliche Dinge, die natürlich da mit reinspielen, die man als Schauspieler, als Künstler eben nutzbar verwenden kann. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es aber, wie in jedem Stück, es gibt Dinge, die können wir Schauspieler uns nicht vorstellen, die haben wir auch noch nicht erlebt und die, Gott sei Dank, und werden wir auch hoffentlich nicht erleben, und dazu gibt es dann eben entsprechende Schauspieltechniken, die wir studiert haben, womit man dann solche Dinge meistern kann, ja.
Hilft es, diese eigene Trennungserfahrung dann dabei, oder wühlt es womöglich auch bei dir selber nochmal diese Erinnerung auf?
Ja, also beides. Es macht etwas gegenseitig. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, sondern das lässt auch so eine Arbeit an so einem Stück, man irgendwann betrachtet man dann auch sein eigenes Leben wiederum von einem anderen, von einer anderen Perspektive, weil man ja möglicherweise tatsächlich durch die Beschäftigung mit so einem Thema auch für sich selbst wieder was dazulernt. Ja.
Wie war es bei dir? Wie war es bei der? Na, wie heißen die eigentlich?
Erfährt sie, man das? Und
sie?
Er.
Sie und ja, er. Keine Namen.
Keine Namen. Der Sohn hat einen Namen. Der Sohn heißt Jakob. Bei mir war es ungewöhnlich, weil ich das Stück gelesen habe. Und das ist wirklich dann ein Problem. Beim ersten Lesen war mir diese Sie fürchterlich unsympathisch. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich konnte das nicht verstehen, wie jemand so und dachte, naja, typisch, hat wieder ein Mann über eine Frau geschrieben und wie so Männersichten auf Frauen eben so sind. Hab dann mit meiner Schwester, die lebt in Holland, telefoniert, weil nämlich dieses Stück eben ein ursprünglich niederländisches ist. Sag also, dieser Autor, kennst du den? Was hat denn der sonst noch so geschrieben? Dann sagt sie, wie was, Autor? Das ist eine Frau. Das ist eine Autorin, die dieses Stück geschrieben hat. Ich bin aus allen Wolken gefallen und habe direkt das Stück nochmal gelesen und dachte, ah, eine Frau. Eine Frau hat so über eine Frau geschrieben, da ist was dran. Da und plötzlich ging's. Plötzlich konnte ich da einsteigen, konnte ich das.
Wäre sonst ein Ausschlusskriterium gewesen, totale unsympathische Figur?
Nein, man kommt schon immer wieder in so eine Situation. Aber eigentlich ist das natürlich gleichzeitig die Herausforderung, dass man einfach sagt, ich muss dahinter kommen, wie jemand so funktioniert, sich so verhält. Und irgendwann, wenn alles gut läuft, früher oder später, liebt man seine Figur.
Und so eine Art Perspektivwechsel, auch indem du dich in die Autorin dann reingedacht hast, hat dir dann am Anfang geholfen?
Komischerweise, vielleicht aus dieser oberflächlichen ersten Betrachtung mich da eines Besseren belehrt oder so.
Und was waren das für Passagen, wo du dann gedacht hast, man schreibt einer Frau solche Dialoge? Es sind ja im Endeffekt immer die Dialoge, oder ist da auch viel mit Regieanweisungen über Hintergrund?
Auch wenn wir sie nicht alle oder zum großen Teil die wenigsten beachtet haben, also die Regieanweisungen oder unsere eigenen Bilder uns gefunden haben für die Umsetzung. Was sind das? Diese Frau hat einfach einen besonderen Umgang mit ihrem Schmerz, den ich angenommen, ich wäre in einer vergleichbaren Situation, wahrscheinlich so nicht zulassen würde. wahrscheinlich würde ich einfach nur so, wie ich bin, mich bei weitem mehr zusammenreißen, bei weitem Augen zu, durch, mit dem Kopf durch die Wand, durch, so. Und sie macht das Gegenteil. Und das ist natürlich dann auch wieder eine Auseinandersetzung mit mir selber. Was, wieso eigentlich? Wieso kann man nicht das an sich ranlassen? Wieso kann man nicht wirklich eingestehen, wie es einem geht? Ehrlich sein zu sich selber, so.
Schmerz zulassen kann natürlich dann auch in dieses weinerliche auch umschlagen, ne? Oder je nachdem, wie es dann ankommt oder auch wie es rüberkommt im Moment.
Ja, das ist eine Gefahr und die hoffen wir aber gemeistert zu haben. Ne?
Ja, also ja, definitiv ist der Abend nicht unemotional, das kann man definitiv so sagen. Wir hoffen beim Publikum mehr als bei uns natürlich. Das ist immer die Hoffnung, die man hat, die wir haben. Ja, aber tatsächlich ist der Umgang mit Schmerz, mit Verlust von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Und auch wenn es ein Klischee ist, Klischees gibt es ja auch nicht umsonst, dass der Umgang mit Verlust, mit Trauer zwischen Männlein und Weiblein auch sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, wir finden in dem Stück tendenziell auch Klischees wieder, aber auch welche, die dann gebrochen werden, wo die Figuren eben gar nicht so Männlein, Weiblein adäquat umgehen. Was im Übrigen für die Autorin auch ein Thema war, hat die sich viel Gedanken drüber gemacht, wie meistern Männlein und Weiblein sowas eigentlich. Und teilweise gibt es Stellen, wo das geradezu umgedreht ist, wo der Mann sich, ja, man würde eigentlich abschätzig sagen, sehr weibisch verhält in seiner Trauer und oder in seinem Abschiedsverhalten und die Frau geradezu, wie man das als männliches Klischee beschreiben würde, etwas trocken und hartherzig ist. Aber das changiert die ganze Zeit und man, ja. Es ist ein sehr holpriger Boden.
Und gleichzeitig hat man irgendwie die Möglichkeit, so von allen Seiten das anzusehen, das zu betrachten.
Die Trauer, du hast gerade gesagt, in verschiedenen Kulturen, Trauer, Schmerz, Abschied. War das Teil auch eurer Vorbereitungsrecherche, euch damit auseinanderzusetzen? Kannst du da was dazu sagen, wie das bei uns ist und wie das vielleicht auch woanders ist?
Naja, ich bemühe mir jetzt einfach auch mal wieder nur Klischees. Wir kennen das meinetwegen aus schrecklichen, furchtbaren Fernsehbildern, die wir auch jetzt täglich sehen, wie meinetwegen im Nahen Osten Frauen den Tod eines Mannes oder eines Bruders oder wie auch immer beweinen. Und wir sehen kreischende, schreiende Frauen, die sich unfassbar gebärden, wie wir das in unserem Kulturkreis überhaupt nicht kennen. Also hier, wenn man sich auf dem Friedhof eine Beerdigung anguckt, dann sieht man im Normalfall eigentlich relativ stumme Menschen dort stehen, die Zähne zusammenbeißen und danach eine Tasse Kaffee trinken gehen. So. Also da ist der Umgang ja sehr, sehr unterschiedlich. Das ist mal so das eine. Das andere ist, dass man ja immer wieder guckt, auch mit sich, wenn man so ein Stück, und man muss dieses Stück relativ dicht an sich heranlassen, denn auch das, wir spielen das nicht auf einer großen Bühne vor 800 Leuten, sondern wir spielen das in einem sehr kleinen, intimen Raum. Also man kann alles von uns sehen, alles. Und dann ist natürlich jedes Gemachte, jede große Geste und so, ist natürlich unecht und aufgesetzt. Das heißt, man hat gar keine andere Chance. Man muss fast filmisch also arbeiten. Und insofern muss man sehr bei sich selbst gucken auch, wie das so ist.
Ist auch ein sehr klarer Raum. Ne? Es ist auch nicht kein Raum, in dem man sich in irgendeiner Form verstecken kann.
Ja. Nichtsdestotrotz, Steff hat es eben gerade gesagt, man hat innerhalb dieses Stückes und ich hoffe auch so, wie wir es machen, hat man als Zuschauer die Möglichkeit, den Umgang mit einem solchen Thema Abschied aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Das setzt natürlich voraus, dass wir sehr viele unterschiedliche Perspektiven anbieten als Spieler. Das heißt, dieser Abend ist auch durchaus, hat eine Dynamik. um das mal vorsichtig zu sagen. Also man findet eigentlich sehr viele mögliche emotionale Entäußerungen, um mit diesem Thema umzugehen.
So eine Art Achterbahnfahrt der Gefühle ist das dann auch.
So kann man es definitiv beschreiben, ja.
Und das ist dann ja die Herausforderung wieder für die schauspielerische Seite, auch mit verschiedenen Techniken, wie du es vorhin auch genannt hast, ranzugehen. Was kann man da nochmal vielleicht exemplarisch was rauspicken?
Puh.
Es ist, das zu benennen vielleicht auch, ist ganz schwierig.
Ja, oder auch oder in einer Szene, was da, was euch vielleicht auch dann besonders mitnimmt oder wo ihr euch besonders herausgefordert fühlt.
Naja, oder was besonders Spaß macht. Also es gibt Sticheleiszenen.
Ja.
Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Wenn wir jetzt so tragische Ehe, totes Kind und so weiter. Wir haben festgestellt, also wir hatten unglaublich viel Spaß auch. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, aber wir hatten richtig viel Spaß, weil eben, und vielleicht oder hoffentlich überträgt sich das auch für die Zuschauer, weil eben auch dieses Untersuchen oder dieses Beleuchten von Vorgängen oder Mustern, die einfach in einer Beziehung und sich einstellen, die kommen natürlich vor. Man braucht ja nicht glauben, dass nur weil man sich 10 Jahre nicht gesehen hat, dass dann alles
anders ist.
Nee. So, und das heißt, das ist eine Sache vielleicht als Beispiel. Da sind dann Themen, wo man vorher weiß, damit zwickt man den anderen oder man erwischt ihn oder da springt der sofort auf die Palme oder sowas. Und das sind zum Beispiel dann einfach Stellen, wo es wirklich ist dann ein Florettgefecht oder vielleicht sind es auch nur Mikado-Stäbchen und plötzlich verwandeln sich die Mikado-Stäbchen in Kalaschnikows.
Ja, genau. Manchmal wird mit dem großen Hammer zugeschlagen und manchmal ist es ein sehr spitzes Wortgefecht. Und natürlich ist es so, ich habe es vorhin schon gesagt, unsere vornehme Aufgabe ist ja im Grunde genommen, den Zuschauer zu berühren. Und zwar mehr zu berühren, als wir berührt sind, weil wir spielen das ja jetzt nicht wir erleben die Situation ja nicht zum ersten Mal, sondern wir haben diesen Text, ich weiß nicht, 200 Mal gelesen und wir haben das, ich weiß nicht wie oft, gespielt. Und da, weil du von diesen Techniken sprachst, natürlich muss man sich heranarbeiten, dass man das jedes Mal aufs Gleiche wieder erleben und erfühlen kann. Und aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen versetzt, neben der Rolle, neben der Figur stehend, musste ich ja beobachten und kontrollieren als Schauspieler auf der Bühne und auch gleichzeitig immer im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt hier diesen Satz sage, dieses Wort sage, was möchte ich damit in das Gehirn des Zuschauers hineinwerfen? Und
oder ins Herz.
Oder ins Herz, natürlich, ja. Und allein die Tatsache, dafür ein Bewusstsein zu haben, wie man das machen kann, damit ein Wort besser trifft im Herzen und im Gehirn, das allein ist schon eine, würde ich jetzt mal sagen, vorsichtig, eine Art von Technik, ja.
Ganz schön viele Metaebenen.
Ja. Ja, das ist wahr, ja.
Und das eben dabei dann nicht zu vergessen, das Gefühl wieder auch sprechen zu lassen, eben nicht zu viel zu denken und trotzdem irgendwie auch laufen zu lassen. Wie war dieses Dreieck, Regisseur, 2 Schauspieler? Kann man das wirklich als
Dreieck sehen? Ungerecht. Es waren 2 Männer gegen mich.
Steff hatte sehr zu leiden, das muss man mal sagen. Ja, genau. Wir haben gerade gestern, haben wir noch gesagt, Steff, wir müssen uns für vieles entschuldigen. Wir sind 2 schlimme Macho-Arschlöcher, wir wissen es. Ja. Und sie hatte schwere Dinge mit uns durchzumachen, aber sie wurde natürlich auch von uns beiden Männern
ein wenig auf Händen getragen.
Ein wenig auf Händen getragen und sehr geliebt natürlich.
Ja.
Also in der Summe seid ihr alle zufrieden.
Ja. Ja, das sehe ich, ja.
Aber was war ungerecht?
Naja, also man stelle sich vor, man ist in irgendeiner Szene mittendrin und dann fangen zwei Männer an, mir zu erklären, wie eine Frau so funktioniert.
Ja.
Also wie die sich in dem Fall verhalten würde.
Ja,
und
ja.
Dass das Frauen ja immer so machen.
Ja, das ist eben Außensicht von Männern. Und natürlich haben der Frank und ich, wir haben uns, dann haben wir uns Beispiele gesagt, wie Männer in gewissen Situationen, und dann mussten wir nicht weiterreden. Wir haben uns wortlos verstanden, gewissermaßen. Mm-hmm. Und Steff hat uns dann manchmal erklärt, wie sie das sieht. Und Frank und ich haben uns mit großen Fragezeichen in den Augen angeguckt, weil das einfach eine, ja, die Innenansicht einer Frau ist, der, ja, wir Männer manchmal nur schwer folgen können. Das ist das Dramatische durchaus an so einem Stück und aber auch im privaten Leben, aber natürlich auch das Schöne, weil Kommunikation ist Missverständnis und da muss man sich eben ranarbeiten, ranspielen, sowohl auf der Bühne als auch im eigenen Leben. Ja.
Aber so eine Regieassistentin oder Bühnenbildnerin oder Dramaturgin hätte nicht geschadet.
Ja.
Wenn es 2-2 gestanden hätte, so. Dann. Ja. Also deine Anweisungen oder deine Wahrnehmung wurden dann leicht mal abgetan auch?
Nein. Es war immer alles im Scherz. Es war alles gut.
Aber hat eben Raum eben auch für viele Scherze gegeben, dann sowas.
Absolut. Man muss, wenn ein Thema so ernst ist, kann man das gar nicht anders behandeln als mit sehr viel Gelächter und sehr viel Humor. Ja. Sonst kann man das gar nicht. Es gab so Proben, auch jetzt bei den Durchläufen hier in Tübingen. Wir haben das ja vorhin kurz angesprochen, wir haben das im Grunde genommen in Berlin fertig probiert und sind dann ja jetzt hier, um es hier auf die Bühne zu setzen, haben quasi die Endprobenwoche hier gemacht im Bühnenraum.
Zum ersten Mal auch im Bühnenbild tatsächlich?
Ja. Und dann wird es ja nochmal dichter, wird auch für uns Schauspieler nochmal dichter, nochmal besser erfahrbar.
Das Licht dazu kommt und einfach die, ja.
Und wir haben schon Situationen erlebt nach so einem Ablauf oder nach der Probe von gewissen Szenen, wo wir...
Das war furchtbar albern.
Ja, also emotional so dermaßen erschöpft und ausgebrannt und traurig vor allen Dingen, niedergeschlagen, dass man sich nur noch übers Lachen eigentlich retten kann.
Ja.
Ja.
Dass die Hilfe dann das Lachen löst.
Ja.
Ja.
Dann,
ja.
Also dieses niedergeschlagen Traurige, das...
Leer war es vor allen Dingen. Es war einfach leer.
Ja.
Gift. Was fällt euch da als allererstes ein, wenn ihr Gift hört?
Also der Titel hat einen starken, also der wird erklärt im Stück, worum es da geht. Das will ich jetzt aber nicht erklären, das lassen wir mal, oder?
Steht aber auf jeden Fall auch schon auf der Zimmertheaterseite mit der Ankündigung.
Ja,
ne?
Ja.
Grund für die Umbettung und so weiter.
Ganz genau, ne? Grund für die Umbettung. Es hat natürlich einen
tieferen Sinn.
Einen tieferen Sinn. Also was ist das, was da in unser Leben hineinträufelt und etwas vergiftet? Du wolltest, glaube ich, du hast noch von, hast du mir vorhin erzählt, dass du mal...
Naja, diese Bedeutung des Wortes oder die Herkunft des Wortes Gift als im Englischen also Gift Geschenk so und dann denkt man, wie geht denn das zusammen mit Gift Tod so und aber es kommt wohl eben von diesem Begriff Gabe, eine Gabe, etwas, was man bekommt und ich, so und so viele Gifte sind ja glaube ich auch als Heilmittel eingesetzt, wenn sie in einer niedrigen Dosierung sind, sobald man natürlich sich vertut und eine zu große Gabe verabreicht, dann ist es Gift im Sinne von einem tödlichen
Naja, also einer tödlichen Dreingabe von etwas, was in unser Leben hineinträufelt und
es entweder es plötzlich oder auf Dauer zerstört.
Ja. Oder zumindest auch einen bitter machen kann. So etwas vergiften kann. Aber auf der anderen Seite kann eben auch ein Gift, also sagen wir jetzt mal ganz so als therapeutischer Prozess, kann natürlich auch ein Gift einen Prozess anstoßen, um reinigend zu wirken.
Heilend, ja.
Genau.
Alles eine Frage der Dosis, mhm, dann?
Frage der Dosis und auch eine Frage der Perspektive. Also so ist dieses, hat dieses Wort Gift eine Ehegeschichte, dieses Wort Gift eine vielfache Bedeutung eigentlich für das Stück und im Stück. Also einmal ganz konkret und dann aber auch im Sinne von etwas kaputt machen, vergiften und aber auch andersrum als, ja, also ein heilender möglicher Anschub. So.
Ist das realistisch? Okay, das dürft ihr nicht vorwegnehmen oder so, aber sind da auch Momente der Versöhnung dann wieder präsent? Oder ist es diese Heilung dann auch auf individueller Ebene, gar nicht als Paar dann unbedingt?
Ist gar nicht, man kann.
Es ist vertrackt.
Ja,
es ist vertrackt. Also, es wäre, also was ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, dass eine nur individuelle Heilung nicht möglich wäre. Also, das heißt, die beiden würden. Oder was sie schafft, ohne einander schaffen sie es nicht, miteinander schaffen sie es auch nicht, aber dieses Aufeinandertreffen ist unvermeidlich, ist, ob das dann eine Heilung, einen Neuanfang für beide, einen von beiden möglich macht, ob der Neuanfang des einen zu einem, naja, was? Zu einem Ende des anderen führt, das ist schwer zu sagen.
Was man, glaube ich, sicher sagen kann, ist, was das Stück nicht bietet, ist eine Lösung.
Ist eine klare Lösung, auf keinen Fall.
Und das ist jetzt aber auch, also ich meine, das machen Theaterstücke im Allgemeinen nicht, die stellen mehr Fragen, als dass sie Lösungen anbieten, aber es ist tatsächlich auch in diesem Falle nicht von ungefähr, weil es gibt keine Lösung für so etwas. Für so etwas, was passiert im Leben und was einen Lebensentwurf, eine Lebensplanung, ein Traum von Leben zerstört, vernichtet und dann wieder einen Fuß vor den anderen zu setzen und weil man wacht ja verdammt nochmal morgens auf, da kann man ja tun, was man will. So, man wird ja immer wieder gezwungen, sich morgens die Zähne zu putzen und zur Arbeit zu gehen, egal was auch immer passiert ist. Und man muss ja weitermachen, man ist ja auf irgendeine Art und Weise verdammt dazu. Und wie macht man das? Und da ist es natürlich so, dass in diesem Zusammentreffen der beiden geben die sich beide gegenseitig, möchte ich mal sagen, ein paar Möglichkeiten an die Hand. So, aber das Problem, oder Problem kann man es gar nicht nennen eigentlich, also das Tragische, das bleibt. Und das bleibt immer. Also dazu sind wir Menschen eben nun mal, das ist uns als Menschengeschlecht, kann man sagen, mitgegeben. So.
Theater oder auch jetzt in dem Stück ist ja dann auch das Unausgesprochene oder das Nicht-Sichtbare sichtbar oder auch mitschwingen zu lassen. Und da geht es ja jetzt auch um die Phase, eben 10 Jahre sind vergangen und davor waren sie zusammen. Was erfährt man denn da alles über auch die Zwischenzeit? Was haben die Charaktere, die Figuren da gemacht? Ist es überhaupt wichtig dann auch? Oder entwickelt sich da auch ein bisschen was, ein Einblick in das Leben der Figuren?
Ja, sehr, ja, natürlich, natürlich. Und es ist natürlich sehr wichtig, was in der Zwischenzeit passiert oder eben nicht passiert ist oder vermeintlich passiert ist. Also was man sich zum Beispiel auch vormachen kann, wie wahnsinnig man sich jetzt entwickelt hat oder inzwischen fähig ist, mit was umzugehen. Und solche Luftballons, die bieten sich natürlich an,
die platzen zu lassen,
um sie sich gegenseitig, ja, um sie sich ganz gegenseitig zu zerstechen, ja, diese Luftblasen, so. Ja. Es geht um die Dinge, die man abgewehrt hat, einfach, die man verdrängt hat, die man nicht sehen wollte. Ganz klar, darum geht es. Es findet jetzt keine chronologische Aufarbeitung der letzten 10 Jahre statt, das nicht. Aber das ist ja auch jetzt.
Aber so ein Bild setzt sich im Nachhinein schon zusammen. Ja. Also man als Zuschauer weiß man sehr wohl, wer wo wie stand dann und bis. Genau. Dieses Treffen dann eben stattfindet.
Auf eine andere Art und Weise ist das, was du jetzt gerade gefragt hast, auch nicht ganz unwichtig, weil tatsächlich ist das Ungesagte tatsächlich auch sehr wichtig, auch im Stück, auch am Abend. Das, was man vermeidet zu sagen, sich gegenseitig zu sagen, das, was in...
In Pausen liegt.
Was in eigentlich. Pausen, im Schweigen liegt.
Genau. So. Also es kommt ganz oft an den Punkt,
wo es nicht weitergeht.
Ja, wo einfach nichts ist. Oder nicht nichts. Eben nicht nichts, gar nicht nichts. Sondern wo alles ist.
Ja.
Aber wo keine Worte mehr gefunden werden, um weiterzugehen.
Das sind möglicherweise sogar die interessanten, wichtigsten Stellen, weil die natürlich jetzt auch in dem kreativen Prozess, der zwischen Schauspielern und Zuschauern stattfindet, wo im Gehirn der Zuschauer natürlich dann unglaublich viel passiert, weil sie das mit ihrem eigenen Leben ja auch abgleichen und fragen, wie wäre das bei mir, wie würde ich damit umgehen? Und ja, also insofern ist es tatsächlich auch für die Zuschauer, glaube ich, eine Herausforderung, sich diesen Abend anzugucken, eine emotionale Zumutung, kann man sagen. Also, ja.
Ich bin immer noch bei den Pausen. Also der, das war wirklich, das ist absurd, aber das war wirklich das, woran wir am meisten gearbeitet haben. Das war das, was Frank, dem Regisseur, am allerwichtigsten waren die Pausen.
Ja, das
also
stimmt.
Wie lang sind die Pausen? Was passiert in die Pausen? Warum entstehen sie? Wie geht's danach weiter? So, also wirklich die Pausen.
Ja, ja. Und auch also auch gestern wieder nach der Generalprobe hat er uns
kritisiert.
Hat er die Pausen benannt und sagte zu lang.
Die zu kurz. Die stimmt nicht. Ja. Die ist nicht gefüllt. So, ja. Es ging um die Pausen.
Ja, ja, genau.
Die zu füllen.
Ja, tatsächlich, ja. Es gibt Pausen, das ist dann einfach ein Stillstand und es gibt eben Pausen, da passiert ganz viel und das ist tatsächlich so. Also wenn in uns nichts passiert während dieser Pausen, dann ist das grottenlangweilig. So.
Ja, da gilt es dann, wie kriegt ihr das hin? Was gibt's Pausen, Füllmechanismen, Techniken?
Das Einzige, was man machen kann, was man machen muss, was unerlässlich ist, ist Denken. Also man
muss denken.
Man kommt nicht drum rum.
Ja, das ist ein schöner Satz. Man muss denken.
Nicht zählen
und
so scharf
wie möglich auch.
Ja.
Man dieses so dran zu bleiben. An dem momentanen Gedanken ist eigentlich die
Der Gedanke der Figur dann auch.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Nicht natürlich irgendwas anderes so.
Ne? Nee, genau, nicht was er sich heute nach der Vorstellung, nein.
Ja, genau.
Aber das ist, nichts sprechen und denken.
Mhm.
Ja.
Halleluja.
Und das ist eben, wir kennen das aus dem privaten Leben, wenn wir jemanden dabei beobachten, wie er gerade ein schwieriges Problem für sich löst in der Stille, dann sehen wir, wie jemand denkt und wir sehen das an seiner Körperhaltung, an seiner Spannung und wir können sehr wohl unterscheiden, ob jetzt jemand aus dem Fenster guckt und einfach bis 12 zählt oder ob der gerade sich wirklich sehr intensiv in seinem kleinen Oberstübchen mit etwas beschäftigt. Und nichts anderes ist das eigentlich ein bisschen natürlich vergrößert, kann man sagen, ist das, was wir machen. Aber diesen Prozess muss man tatsächlich auch tun.
Es rumort.
Ja, genau, es rumort.
Ja. Wie habt ihr das Bühnenbild, du habt gesagt, ihr habt jetzt im Bühnenbild schon geprobt, was ist zu sehen, wie habt ihr den Friedhof, an dem es ja spielt, quasi inszeniert?
Also, das war von Frank, von der hat auch das Bühnenbild gemacht. Also der kam wirklich zur ersten Probe und hatte auf ein schwarzes Papier mit weißem Holzstift was gezeichnet gehabt. Und wir haben es beide, beide angeschaut und haben gedacht, ja, das ist es.
Ja.
Es war wirklich, mir gefällt das sehr. Mir gefällt es immer sehr, wenn Sachen sehr klar, sehr einfach, sehr puristisch sind und dann man nicht zugepfropft wird mit irgendwelchen Requisiten und mit irgendwelchen, Fantasy-Stühlen oder weiß ich nicht was, sondern einfach, na, vielleicht sind die auch manchmal nötig, aber in dem Fall ist nichts nötig. Im Stück steht ein Kaffeeautomat, ein Getränkeautomat, ein, ich weiß nicht, was sie alles reingeschrieben hat, was in diesem Raum dringend vorhanden sein muss. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben gar nichts. Wir haben keine Tür, wir haben kein Fenster, wir haben gar nichts. Also nicht nur, ja.
Ja, wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Es ist ein sehr, ein formaler Raum. So viel kann man sagen.
Ja.
Und wie gesagt, was die Lotte Wekemans vorgeschlagen hat, haben wir
im Kopf dabei.
Zugunsten eines Konzeptes, was sich auf die wichtigen Dinge reduziert und verdichtet. Das spiegelt sich eben auch im Bühnenbild wieder. Und das macht die Sache für uns manchmal tatsächlich schwieriger, weil wir als Schauspieler dann auch, wir können uns nicht verstecken, wir können eben nicht flüchten. Und
oder
mal
auf so naturalistische Tätigkeiten ausweichen, wie eben auf den Kaffeeknopf drücken oder... Ja.
Genau, es ist eben sehr pur, was man dort sehen kann an diesem Abend. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, also es ist auch ein bisschen quasi wie eine Werkstattsituation.
Poetisch würde ich auch sagen.
In jedem Fall. Aber es hat eben mit realistischen Dingen jetzt erstmal so vom Bild und von den Handlungen, da haben wir versucht, das weitgehend auszuklammern, um das zu verdichten nochmal. Und durch diese Verdichtung bekommt es eben, wie Steff schon eben auch gerade gesagt hat, eine leichte poetische Überhöhung.
Was habt ihr an? Sind die Kostüme dann auch puristisch?
Jein.
Also es ist immer so, es ist angelehnt an den Realismus, aber es ist zum Beispiel einfach in der Farbgebung reduziert. Also wir haben nicht das Hawaii-Hemd an und wir haben nicht die orangenen Strassschuhe an oder weiß ich nicht, sondern es ist einfach, es sind klare Farben, die den Figuren zugeordnet sind, ohne jetzt natürlich sich auch noch das Gesicht anzumalen oder sowas. Es ist einfach nur wie ein...
Es ist Alltagskleidung in jedem Fall.
Ja.
Also man trifft Menschen auf der Straße, die genauso gekleidet sind. Also kann man nicht, ne? Ist so.
Aber es ist auch nicht, dass einem was ablenkt.
Nee, genau. Auch hier ist es etwas verdichtet, also reduziert einfach.
Aufs Wesentliche.
Ja, genau.
Wie habt ihr die Probenwoche jetzt hier in Tübingen erlebt? Du hast hier schon gespielt? Du auch schon?
Nein. Ich bin tatsächlich zum allerersten Mal auch in Tübingen tatsächlich.
Erstkontakt.
Ja, genau. Erstkontakt, Erstberührung.
Mhm.
Und natürlich ist es so, ich muss ehrlicherweise zugeben, sind wir jetzt nicht besonders viel aus dem Theater rausgekommen. Wir haben viel gearbeitet.
Auch im Theater ist es sehr schön.
Ja.
Und diese wunderbare Terrasse zum Neckar hin.
Oh. Ja, ja, das ist ein Traum. Gestern, ich selbst wohne hier bei einem alten Bekannten und der hat mir gestern Abend noch eine kleine Stadtführung gegeben. Und ja, was soll man sagen, wenn man also aus Berlin kommt und kommt hierher nach Tübingen, ist man natürlich bezaubert. Also das ist ja ein Traum, also diese Welt, in der ihr hier lebt, das ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Und gerade jetzt natürlich, ja, zu dieser
Sonne
Jahreszeit.
Und überall die grünen Bäume.
Wahnsinn. Ja. Heute Morgen bin ich über den Marktplatz gegangen und dachte, ja, so sieht ein Marktplatz aus. So stelle ich mir einen Marktplatz vor.
Aber Berlin hat dann auch seine Reize, oder?
Natürlich, aber es ist ja was ganz anderes so. Also das ist schon, ja. Aber das ist schon unglaublich schön. Und natürlich ist es ist ja nun auch kein, ich sag das jetzt mal so pointiert, Tübingen ist ja kein verschlafenes Nest, sondern es hat ja so diese vielen Einflüsse von immer wieder jungen Leuten, die hierher kommen, von dieser Universität und so. Das ist ja eine unglaublich lebendige Stadt, ist das. Eben nicht so ein kleines verschlafenes Nest, was einfach ganz hübsche pittoreske Häuschen hat oder so. Nein, nein, sondern es ist ein wirklich pulsierendes Etwas in einer unfassbar
schönen Umgebung.
Das kann man nicht anders sagen. Ja, ja, klar. So ist das.
Ich glaube hier, die Tourismusbehörde würde eure Sätze sofort auch benutzen. Was macht ihr, wenn ihr hier jetzt spielt er zweimal und dann kommt er wieder an verdichtet, aber was macht ihr zwischendrin wieder? Familie?
Berlin, nee, ich muss tatsächlich, wir fahren Sonntag zurück. Ich habe tatsächlich Montag gleich einen Drehtag. Ich bin ein bisschen.
Drehtag heißt, du bist auch beim Film?
Ja, ja, ab und zu. Ab und zu. Kleine Sachen, auch was eben möglich ist mit Kindern und so. Aber sonst, glaube ich, werden wir uns erstmal ein bisschen erholen, oder? Wenn wir dann in Berlin wieder sind?
Ja, wir werden uns ein bisschen erholen. Also unsere Partner, die mussten jetzt natürlich auch jetzt so für diese letzte Zeit gerade, mussten die natürlich auch ein bisschen gucken mit ihrer Arbeit, dass sie ein bisschen zurückschrauben mussten. Und da ist es dann normal, die müssen jetzt natürlich auch viele Sachen nachholen.
Ja, Opa muss einspringen, genau. Und so, ja, ja.
Und da sind wir jetzt natürlich erstmal zu Hause wieder am Herd gefragt, gewissermaßen. Ja, aber dann denke mal, nach so einer kurzen Zeit wird das dann auch weitergehen. Und tatsächlich, ja, was soll man sagen?
Müssen wir das Ding hier aber auch frisch halten? Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sechs Wochen dazwischen, du kannst auch nicht dann das nächste Mal schnell herfahren und es nochmal spielen, sondern denke, dass wir uns schon in Abständen treffen müssen und das einfach mit so einem Zeitraum dazwischen
wieder präsent kriegen.
Mhm. Genau, genau. Und dann natürlich neben dem Steff ist tatsächlich ja noch aktiv, was so auch Film angeht. Ich bin das nicht. Ich bin dafür an einer Schauspielschule Dozent und dann mussten natürlich die Studenten ein bisschen vertröstet werden jetzt und so, und das muss dann auch nachgeholt werden. Aber eben alles in unter der Prämisse, erstmal müssen die Kinder morgens aus dem Haus geschafft werden und dann muss man sie auch am Nachmittag wiederholen und in der Zwischenzeit muss das dann eben alles passieren.
Ja, schön. Vielen Dank, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die Premiere. Freitagabend ist wahrscheinlich ausverkauft, aber Samstag könnte es noch Karten geben und dann Anfang Juni noch zweimal und nochmal
Mitte Juli.
Mitte 13, Juli 14. Auch nochmal.